Ö1 Mittagsjournal.
Mit Martina Pecile im Studio. Willkommen, und darum geht es in der kommenden Stunde. Wir beschäftigen uns mit der Wirtschaftskammer und der Kritik des Rechnungshofes an der WKO. Was hält die Kammer denn dagegen? Hören Sie Generalsekretär Jochen Danninger. Auch Walter Rosenkranz beschäftigt uns, genauer gesagt seine Amtsführung als Nationalratspräsident, dessen Abwahlmöglichkeit wird nun wieder einmal diskutiert. Wir schalten ins Parlament zur Budget-Generaldebatte. Thema dort ist aber auch der Rücktritt des ÖVP-Generalsekretärs Marchetti. Wir holen Reaktionen ein. Beim NATO-Gipfel in Ankara haben die USA die Themen neu gesetzt. US-Präsident Trump sagt, die Feuerpause mit dem Iran ist vorbei. Was die europäischen NATO-Verbündeten dazu sagen und was das für die Ukraine bedeutet, besprechen wir mit unserem Korrespondenten Johannes Perterer. Und der Alpenverein beschäftigt uns auch. Der kämpft derzeit mit mehreren Problemen, unter anderem auch finanzieller Natur. Warum? Darüber spreche ich mit dem Präsidenten des Alpenvereins, Wolfgang Schnabel. Das Wetter wird heute windig und wechselhaft. Wir starten mit der Wirtschaftskammer. Die hat ja mit den aktuellen Rechnungshofberichten ordentlich an Kritik abbekommen. Geprüft hat der Rechnungshof die Dachorganisation in Wien sowie 4 Landeskammern. Der Zeitraum 2020 bis 2024. In den Berichten finden sich zahlreiche Kritikpunkte, von der Struktur der WKO über Rücklagen bis hin zu den Zahlungen an Funktionärinnen und Funktionäre. Volker Obermeier hat sich den Rechnungshofbericht für uns noch einmal genau durchgelesen und ein paar interessante Details gefunden.
Zu wenig Transparenz, Mehrfachgleisigkeiten, selbst festgelegte Bezüge von Spitzenfunktionären. Gerade die Personalkosten, mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr, nehmen im Bericht viel Platz ein. So kritisieren die Prüfer, dass die jährliche Gehaltsanpassung wesentlich zu einem nachhaltigen Anstieg des Personalaufwands in der gesamten Wirtschaftskammerorganisation beigetragen hätte. Auch empfiehlt der Rechnungshof, die Bruttobezüge des Spitzenpersonals niedriger anzusetzen. Generalsekretär Jochen Danninger zum Beispiel bekommt pro Monat an die 22.000 Euro brutto, mehr als 10% als der Wirtschaftsminister. Kritik auch an den Vergütungen für die diversen Präsidien, die diese gleichsam selbst festlegen. Interessenskonflikt, schreiben die Prüfer. Sabine Jungwirth von der Grünen Wirtschaft spricht mit Blick auf das Ergebnis des Rechnungshofs generell von einem verheerenden Zeugnis, nicht nur wenn es um die finanzielle Intransparenz bei Bezügen geht.
Die waren im Übrigen in der Reformgruppe bisher noch überhaupt kein Thema. Da hieß es immer, wir warten auf den Rechnungshofbericht. Jetzt werden wir das auch diskutieren müssen. Und natürlich wird man das, was der Rechnungshof fordert, umsetzen müssen.
Der Kern des Problems Kammer ist für Jungwirth der Organisationsaufbau. Eine Bundeskammer, 9 Landeskammern, dutzende Fachverbände, hunderte Fachgruppen mit Hoheitsrechten.
Der Struktur folgen natürlich auch die Kosten und damit die notwendigen Einnahmen, die die Kammer generieren muss. Und wenn man an der Struktur nichts ändert, dann wird die Kammer für die Unternehmerinnen nicht leistbarer werden. Das ist in einer Situation, wo EPU und KMU jeden Euro zweimal umdrehen müssen, einfach ein verheerendes Signal, wenn sich da nichts rührt.
Die Empfehlungen der Prüfer seien voll inhaltlich umzusetzen. Das verlangt auch Matthias Krenn, Sprecher der freien Wirtschaft in der Organisation. Auch er kritisiert Ineffizienz und Intransparenz.
Das betrifft im Wesentlichen auch die Struktur- und Organisationsreformen. Es braucht eigentlich eine schlanke Interessensvertretung, die sich auf die Kernaufgaben reduziert. Doppelgleisigkeiten werden abzubauen. Das ist in jedem Fall umzusetzen.
Reformen im Sinne der Mitglieder umzusetzen, verlangt auch der SPÖ-Wirtschaftsverband. Prämien, Zulagen, Sonderzahlungen, kaum bis nicht begründete Beförderungen. Das und mehr nennt UNOs Bundessprecher Wolfgang Bernhard als Grund für seine Beschreibung.
Modernes Raubrittertum auf dem Rücken der Unternehmer und Unternehmerinnen. Und was ist der Inhalt? Eine Elite hat sich bereichert an den Pflichtmitgliedsbeiträgen der Wirtschaftskammer.
Der Rechnungshof hat während der Monate seiner Prüfung der Wirtschaftskammer viel Tiefgang gezeigt. So kritisiert er auch Vergütungen für ein Vielfliegerprogramm, die Verrechnung von Hotelkosten trotz einer privaten Wohnmöglichkeit oder Ausgaben für Repräsentationen bzw. interne Geburtstagsfeiern.
Und was sagt die Wirtschaftskammer zu alledem? Julian Kern hat am Vormittag mit Generalsekretär Jochen Danninger gesprochen. Angesichts des aufgeblähten Apparats, seiner Struktur, die zu Doppelgleisigkeiten führt und der wachsenden Personalkosten, hat er den Generalsekretär eingangs gefragt, ob man die Wirtschaftskammer nicht ganz neu aufstellen müsste.
Wichtig ist einmal, dass wir den Bericht des Rechnungshofs sehr, sehr ernst nehmen, gerade für eine so dezentral organisierte große Organisation wie die WKO ist ein externer Blick oft sehr, sehr wichtig und wertvoll. Der fällt aber in eine Phase, wo wir ohnehin in einem umfassenden Reform- und Transformationsprozess uns gerade befinden. Und all die Themen, die auch im Rechnungshof angesprochen werden, sind Teil dieses Reformprozesses. Wir arbeiten sehr intensiv daran.
Bleiben wir kurz bei den Erkenntnissen des Rechnungshofs. 693 selbstständige Körperschaften, 266 Fachvertretungen und rund 30 Arbeitsgemeinschaften sowie Regionalstellen in den Bundesländern. Also insgesamt rund 1000 organisatorische Einheiten zählt der Rechnungshof da. Ist das nicht eine völlig überbordende Struktur?
Natürlich ist diese Struktur historisch gewachsen, aber wichtig ist, dass sich natürlich auch die Branchen hier in dieser Struktur wiederfinden. Ich verhehle aber nicht, dass es auch hier Reformbedarf gibt und gerade auch mit diesem Thema, dieser hohen Anzahl von Körperschaften, beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv. Wir haben hier schon einzelne Vorschläge am Tisch liegen.
Auch Sie bzw. Ihr Bruttobezug werden im Rechnungshofbericht erwähnt. Sie verdienen als Generalsekretär mit mehr als 21.000 Euro um 13% mehr als der Wirtschaftsminister. Wie rechtfertigen Sie so ein Spitzengehalt?
Ich bin hier hauptamtlich angestellt und ich verantworte oder habe die Letztverantwortung für 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses. Und daher muss man sich schon die Frage stellen, ob hier der Vergleich mit einem politischen Amt wirklich zielführend ist. Es ist eine Managementfunktion und man muss es, glaube ich, eher mit anderen staatsnahen Betrieben vergleichen. Und da befindet sich dieses Gehalt in einem üblichen Maß. Und auch wäre ein Vergleich mit den anderen Spitzenrepräsentanten anderer Interessensvertretungen wahrscheinlich angebrachter als eben ein Vergleich mit einem politischen Amt. Meine Funktion ist keine politische.
Bleiben wir noch bei den Personalkosten. Die sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ein standardisiertes Personalcontrolling gab es laut Rechnungshof nicht. Die Kammer predigt bei jeder Gelegenheit schlanke Strukturen. Warum gilt das nicht im eigenen Haus?
Wir haben vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass wir ein Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WKÖ abbauen werden. Das sind 200 Personen. Also das ist schon eine erhebliche Strukturanpassung und fordert uns gerade sehr. Das ist wirklich ein großer System. Und darum ist, glaube ich, auch in diesem Aspekt, den der Rechnungshof hier anspricht, die Wirtschaftskammer wirklich eine Organisation, die mit gutem Beispiel vorangeht.
Ein weiterer Punkt betrifft die Rücklagen der Wirtschaftskammer. Da spricht der Rechnungshof an, dass über die vergangenen Jahre rund 2 Milliarden Euro angehäuft wurden. Warum sind die teilweise über 20 Jahre hinweg ohne Veränderung in den Bilanzen geführt, statt sie bei fehlendem Bedarf aufzulösen?
Das hört sich einmal viel an, wenn man diese Summe nimmt, aber der Rechnungshof hat auch hier für mehr Transparenz gesorgt. Man muss einmal schauen, wir haben, wie gesagt, annähernd 700 Körperschaften unter unserem gemeinsamen Dach. Und wenn man es auf die einzelnen Körperschaften aufteilt, dann relativieren sich diese Summen. Aber auch hier beschäftigen wir uns im Zuge des Reformprozesses intensiv mit der Rücklagenthematik. Und wir haben uns schon vorgenommen, dass wir die Rücklagen in Summe deckeln wollen.
Das honoriert auch der Rechnungshof an, etwa, dass Sie nicht mehr 3 Stellvertreter haben, sondern nur mehr einen. Aber er kritisiert etwa, dass Zwischenberichte fehlen in diesem Reformprozess und auch die externen Beratungskosten, denn die belaufen sich auf 810.000 Euro. Warum ist das so teuer und warum wird hier so viel Geld an externe Berater ausgegeben?
Ich darf Sie daran erinnern, dass die Wirtschaftskammerorganisation beschlossen hat, dass wir in Summe 100 Millionen einsparen wollen als gesamte Organisation. Und für uns als Wirtschaftskammer Österreich bedeutet das jährliche Einsparungen von ca. 35 Millionen. Und dieses Beratungsunternehmen hat für uns eine wichtige Grundlage für genau diese Einsparungen geliefert. Also wenn man es in Relation zu den 35 Millionen, die wir jährlich einsparen wollen, setzt, dann ist das auch ein Betrag, der angemessen ist und den wir auch gut vertreten können.
Sie haben jetzt in sehr vielen Antworten ausgeführt, dass der Rechnungshof ohnehin empfiehlt, quasi was die Wirtschaftskammer derzeit mit dem Reformprozess schon angestoßen hat. Aber machen wir es vielleicht konkret an einer Zahl fest, wie viele der rund 1000 Organisationseinheiten in der Bundeskammer und in den Länderkammern werden gestrichen.
Für uns gibt es ein großes Ziel und das lautet, mehr Wirkung für unsere Mitglieder zu entfalten. Und alles, was auf dieses Ziel einzahlt, werden wir auch machen. Aber klar ist auch, nur was sich medial gut anhört, in der Praxis aber nicht funktioniert, werden wir auch nicht machen.
Das heißt, eine konkrete Zahl, wie viel von diesen 1000 Organisationseinheiten übrig bleiben, können Sie nicht nennen?
Es wäre sehr, sehr unfair gegenüber der Vielzahl an Personen, die sich sehr intensiv hier in dieser Reformgruppe auch einsetzt. Ich kann das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, dass sehr ernsthaft hier verhandelt wird und wir alle ein großes Ziel vor Augen haben, nämlich besser zu werden, schlanker zu werden, transparenter zu werden und eben auch für unsere Mitglieder noch mehr da zu sein.
Sagt WKO-Generalsekretär Jochen Danninger. Weiter jetzt ins Parlament. Bevor wir aber zur Budget-Generaldebatte schauen, geht es um den Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz von der FPÖ. Dessen Amtsführung rückt wieder in den Fokus, unter anderem wegen eines ehemaligen parlamentarischen Mitarbeiters, eines FPÖ-Abgeordneten, der sich mit Heil Hitler rufen und dem Verprügeln eines Taxilenkers Probleme einhandelte und die Besetzung des Parlamentspräsidenten mit einem Burschenschafter. Das lässt die Rufe nach einer Abwahlmöglichkeit des Nationalratspräsidenten wieder laut werden. Aus dem Parlament berichtet Peter Stacher.
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz geht im Parlament vor der Nationalratssitzung wortlos an der ORF-Reporterin vorbei, die nach seiner Meinung zu den aktuellen Diskussionen fragen will. Von anderer Seite ist man da gesprächsbereiter. Der SPÖ-Abgeordnete Christian Oksonitsch artikuliert Unzufriedenheit mit der Amtsführung des Präsidenten.
Wir haben große Skepsis. Wir merken, dass die Würde des Hauses unter der Präsidentschaft von Walter Rosenkranz leidet, dass er nicht die Aufgabe erfüllt, den Nationalratspräsident eigentlich hat, nämlich für eine objektive Sitzungsführung im Haus zu führen. Und daher finde ich es einmal gut, dass die Präsidiale sich ernsthaft darüber unterhält.
Die Präsidiale aus dem Präsidium und den Klubobleuten aller Parteien könnte den Weg zu einer Abwahl aufbereiten. Die Grünen drängen darauf. Lukas Hammer bezeichnet Rosenkranz als untragbar. Er helfe als Parteisoldat der FPÖ dabei mit, das Herz der Demokratie einem Sicherheitsrisiko durch gewaltbereite Rechtsextreme auszusetzen, sagt er. Prinzipiell könne man eine Abwahl des Nationalratspräsidenten über eine Verfassungsmehrheit einführen, erklärt Politikwissenschaftler Peter Filzmaier.
Die drei Regierungsparteien müssten einen Konsens finden und die Grünen als vierte Partei für eine Verfassungsmehrheit dazustimmen, was nach bisherigen Meinungsäußerungen der Grünen der Fall wäre. Es geht also darum, sucht man in der Regierung tatsächlich eine Mehrheit.
Danach sieht es derzeit aber nicht unbedingt aus. Die Neos sind eher dagegen, den gewählten Präsidenten absetzen zu können. Klubobmann Janik Schetti.
Es gibt gute Gründe dafür, warum Nationalratspräsidenten nicht abgewählt werden können im laufenden Amt, nämlich historische Gründe. Und man kann darüber diskutieren, aber das darf man sich nicht in einem Anlassfall anschauen, weil das, finde ich, zu heikel ist. Und das muss man frei von Parteipolitik betrachten.
Ex-ÖVP-Clubchef August Wöginger lässt erkennen, dass diese wiederkehrende Debatte nicht den höchsten Stellenwert hat.
Da hat schon viele Diskussionen gegeben.
Die FPÖ hat sich noch 2024 für die Abwahlmöglichkeit des Nationalratspräsidenten ausgesprochen, nun nicht mehr. Auf die Aussage des ÖVP-Clubchefs Ernst Gödel, Rosenkranz nicht mehr zum Präsidenten wählen zu wollen, sagt die Vize-Clubchefin der FPÖ, Susanne Fürst.
Sollen Sie sich gut überlegen.
Thema wird es bei der nächsten Präsidiale sein. Eine Zweidrittelmehrheit ist aber wohl nicht in Aussicht.
Jetzt in den Nationalrat, da findet Tag 3 von 5 des Chaoses vor der Sommerpause statt. Ab heute geht es um das kommende Doppelbudget, das die Dreierkoalition am Freitag endgültig beschließen will. Bevor die Abgeordneten die einzelnen Budgetkapitel durchgehen, steht bzw. stand am Vormittag die Generaldebatte am Programm. Für uns verfolgt sie im Parlament Niklas Lercher aus unserer Innenpolitikredaktion. Wie läuft denn diese Generaldebatte bisher?
Entlang der erwartbaren Linien, aber durchaus hitzig. Seit 9 Uhr ist die Debatte im vollen Gange und die Regierung verteidigt das Doppelbudget für die kommenden 2 Jahre. Natürlich allen voran die Regierungsspitze. Kanzler Christian Stocker von der ÖVP spricht von einem großen Wurf.
Es ist kein Krisenbudget, aber es ist natürlich ein Budget in Zeiten einer Krise. Und deshalb ist es notwendig, dass Politik nicht nur auf die Herausforderungen der Gegenwart reagiert, sondern die Zukunft unseres Landes im Blick hat. Genau diesen Anspruch erfüllt dieses Doppelbudget.
Wir kürzen nicht mit dem Rasenmäher in den sensibelsten Bereichen. Im Gegenteil, wir investieren dort, wo es jetzt fortschrittliche Politik braucht. Wir setzen Prioritäten und das Gesamtvolumen der Konsolidierung beträgt ja 5 Milliarden Euro. Davon dienen 2,5 Milliarden Euro der Sanierung und gleichzeitig nehmen wir genau 2,5 Milliarden Euro in die Hand, um in die Zukunft unseres Landes investieren zu können.
Ergänzt Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler. Und Stichwort Entlastungen, da streicht NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger vor allem eine Maßnahme hervor.
Wir senken die Lohnnebenkosten um rund 2 Milliarden Euro. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt ein paar Dinge, die erstmalig und einzigartig in diesem Budget sind. Und darunter zählt dieses Volumen der Lohnnebenkostensenkungen. Das ist mit Abstand die größte Senkung der Lohnnebenkosten, die es je gegeben hat.
Also die Parteichefs und die Chefin der Dreierkoalition versuchen hier nochmal zu zeigen, wo sie sich in den Verhandlungen aus ihrer Sicht durchgesetzt haben. Wie die Neos hat hier der Kanzler ebenfalls die Lohnnebenkostensenkung erwähnt und auch die Förderung des Agrardiesels etwa. Der rote Vizekanzler wiederum betont den Kampf gegen die Kinderarmut oder die erhöhte Bankenabgabe.
Neben der Regierungsspitze hat sich auch der Finanzminister zu Wort gemeldet. Worauf hat sich Markus Matterbauer denn fokussiert?
Der Finanzminister betont vor allem die Aufgabe, 2028 aus dem EU-Defizitverfahren zu kommen.
Das ist keine Budgetpolitik mit der Kettensäge im Sozialstaat. Es ist keine Austeritätspolitik. Es ist keine Budgetpolitik auf Kosten von wirtschaftlicher Entwicklung, Arbeitslosigkeit und Armut. Es ist eine Budgetpolitik, die ökonomisch vernünftig ist und sozial gerecht.
Den Vorwurf, damit würde die Regierung die Defizitziele nicht erreichen, wischt Matterbauer vom Tisch. Der Finanzminister sieht sich auf Kurs.
Die Opposition kann dem Doppelbudget bekanntlich wenig abgewinnen. Was sind denn da die Hauptkritikpunkte?
FPÖ und Grüne haben den Plan regelrecht zerpflückt. Der blaue Clubchef Herbert Kickl spricht von einem Scherbenhaufen und einem Harakiri-Budget.
Harakiri, das ist der passende Ausdruck, weil sie nämlich die Österreicher hemmungslos aussackeln. Die Pensionisten, die Familien, die Leistungsträger, da rede ich immer von Arbeitnehmern und Unternehmern, weil sie die Geringverdiener aussackeln, weil sie sich an den Kranken vergreifen. Sie allesamt degradieren sie zu Bankomaten dieser Bundesregierung.
Kickl hat sich ziemlich in Rage geredet, so lange, bis ihm das Mikrofon abgedreht wurde, weil er seine Redezeit überschritten hat. Auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler lässt kein gutes Haar an den Budgetplänen. Reiche würden nicht ausreichend besteuert, der Rest zu viel.
Das ist die Leistungsgerechtigkeit, von der ihr sprecht, liebe Bundesregierung? Ich muss es beim Namen nennen, das ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit, das ist Schutz von wenigen Superreichen auf Kosten der Mittelschicht und das ist unsere zentrale Kritik an diesen Budgetplänen.
Die Grünen-Chefin hat mit keinem Wort den Klimaschutz erwähnt, das war auch auffallend und bemerkenswert.
Am Freitag soll das Budget dann endgültig beschlossen werden. Wie sieht denn bis dahin der weitere Fahrplan aus?
Jetzt am Nachmittag wird über das sogenannte Budgetbegleitgesetz debattiert und dann auch beschlossen. Das sind nicht weniger als 66 Gesetzesänderungen bzw. neue Gesetze, darunter etwa die Einführung einer Paketsteuer oder die geringere Pensionsanpassung im kommenden Jahr. Dann werden bis Freitag die einzelnen Budgetkapitel Schritt für Schritt abgearbeitet. Heute stehen unter anderem noch die Ressorts Inneres und Justiz am Programm. Am Freitag erfolgt dann der Beschluss für das gesamte Doppelbudget.
Abseits der Generaldebatte gibt es heute noch ein anderes Thema im Parlament, nämlich der Abgang von Nico Marchetti als ÖVP-Generalsekretär Ende Juli. Wie fallen denn da die Reaktionen aus?
Marchetti konnte sich hier im Saal als Abgeordneter fast nicht wehren vor lauter Händeschütteln und Umarmungen. Demonstratives Schulterklopfen seiner ÖVP-Parteifreunde also. Was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass der Unmut und die Kritik an Marchetti in der ÖVP ständig gewachsen sind. Zu wenig Kanten, zu wenig Kettenhund als Generalsekretär. Marchetti hat das auch selber eingeräumt. Ihm liege mehr die feine Klinge, weniger der Bihänder. Resultat ist nun sein Rückzug als oberster Parteimanager. Um 13 Uhr will ÖVP-Chef Stocker den neuen Generalsekretär vorstellen. Dem Vernehmen nach soll es Markus Gstöttner werden. Er gilt als Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Die Aufgabe für den Neuen ist jedenfalls groß, nicht weniger als die ÖVP aus dem Umfragetief zu führen.
Niklas Lercher war das live aus dem Parlament. Dankeschön.
Gerne.
Und auch heute Abend ist die Innenpolitik in unserem Programm Thema. Wie läuft es für Regierung und Opposition? Im Journal Panorama Klartext wird vor der Sommerpause eine Zwischenbilanz gezogen. Bei Monika Feldner-Zimmermann diskutieren die Journalistin Barbara Todt vom Falter, der freie Journalist Georg Renner und Walter Hämmerle von der Kleinen Zeitung. Zu hören um 18.25 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Diese Redewendung trifft wohl auf den derzeit laufenden NATO-Gipfel in Ankara zu. Denn eigentlich sollte es dort um gemeinsame Anstrengungen für die Ukraine und andere Themen gehen. Der Iran stand nicht auf der Tagesordnung. Doch die nächtlichen Angriffe der USA und Präsident Donald Trump haben den Iran zum zentralen Gesprächsthema in Ankara gemacht. Aus Ankara berichtet Rosa Leyen.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte begibt sich vor die Kameras, um die nächtlichen US-amerikanischen Angriffe auf den Iran zu kommentieren. Wenn der Iran den Waffenstillstand im Grunde verletzt, wir haben gesehen, was gestern mit den Schiffen passiert ist, denke ich, es ist absolut entscheidend, dass die USA entschieden reagieren. Eigentlich sollte es heute allerdings um anderes gehen. So meint die dänische Premierministerin Mette Frederiksen etwa, es sei wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Grönland gehört den Menschen in Grönland. Dasselbe gilt für Island und all die Verbündeten um uns herum. Was wir jetzt brauchen, ist Einigkeit. Finnlands Präsident Alexander Stubb meint, die Stimmung in Russland sei entscheidend.
Our assessment is that Russia will not stop this war.
Unserer Einschätzung nach wird Russland diesen Krieg nicht wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten beenden oder wegen des Verlusts russischer Soldaten, aber sie werden diesen Krieg beenden und Verhandlungen aufnehmen, wenn sie das Gefühl haben, dass sich die russische Öffentlichkeit gegen den Krieg wendet. Und genau das sehen wir derzeit. Und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz betont heute Morgen die große europäische Unterstützung für die Ukraine.
Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Sie werden die Kriegsziele nicht erreichen. Und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland und umso besser ist es für den Frieden in der Welt. Herzlichen Dank.
Und dann geht es doch wieder um den Iran. Denn Donald Trump tritt vor die Kameras und sagt auf die Frage, ob der Waffenstillstand nun beendet sei.
To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people.
Für mich ist es vorbei. Ich will mich nicht mehr mit ihnen befassen. Sie sind Abschaum. Sie sind kranke Leute und sie sind bösartige, gewalttätige Menschen. Und wenn sie eine Atomwaffe hätten, würden sie sie einsetzen. Soweit es mich betrifft, ist es einfach Zeitverschwendung, sich mit ihnen zu befassen. Sie sind Lügner. Sie sind verrückt. Soweit es mich betrifft, ist es vorbei.
As far as I'm concerned, it's over.
Nach dieser Aussage des Präsidenten der Vereinigten Staaten sind die Ölpreise um mehr als 5% gestiegen. Am NATO-Gipfel in Ankara geht es also doch mehr um den Iran als geplant.
Und ich bin dazu jetzt live mit Johannes Perterer verbunden. Angenehmen Mittag nach Ankara.
Schönen Mittag aus Ankara.
Johannes, die neue Eskalation zwischen den USA und dem Iran überschattet diesen NATO-Gipfel. Trump sagt, die Iran-Feuerpause ist vorbei. NATO-Generalsekretär Rutte hat den US-Angriff in der Nacht als absolut notwendig bezeichnet. Wie sehen das die anderen NATO-Mitglieder? Wie ist die Stimmung in Ankara?
Ja, wie wir gerade gehört haben, hat eben US-Präsident Trump hier in Ankara soeben das Ende der Waffenruhe mit dem Iran verkündet. Da aber das hier eigentlich ein NATO-Gipfel ist, sind die europäischen Verbündeten ein wenig zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite wollen die Europäer Trump nicht weiter verärgern, weil die Liste an Beschwerden, die er mit ihnen hat, bereits sehr lang ist. Etwa, dass sie nicht beim Iran-Krieg mitgemacht haben und zu wenig für ihre Verteidigung ausgeben. Inoffiziell aber und abseits der Kameras sehen sich europäische Diplomaten und Politiker und Politikerinnen, mit denen ich sprechen konnte, aber darin bestätigt, eben nicht bei diesem Krieg mitgemacht zu haben, weil dieser Krieg demnach für den US-Präsidenten eine strategische Sackgasse sei, aus der er offenbar nicht mehr herauskommt.
Eigentlich ist man ja davon ausgegangen, dass heute vor allem die Ukraine im Fokus des NATO-Gipfels stehen wird. Rückt die jetzt in den Hintergrund?
In gewisser Weise schon, denn die beiden Kriege im Iran und in der Ukraine hängen militärisch unmittelbar miteinander zusammen. Je mehr Raketen, je mehr Munition die USA gegen den Iran verbrauchen, desto weniger können sie der Ukraine zur Verfügung stellen, die dann übrigens von den Europäern bezahlt wird. Der Iran-Krieg hat gezeigt, dass auch die militärischen Mittel der Weltmacht USA begrenzt sind. Und das bereitet den Europäern und natürlich auch Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky hier Sorgen. Daher ist das Wiederaufflammen des Iran-Krieges etwas, das die NATO-Verbündeten bedauern. Und zwar nicht nur humanitär, politisch, sondern auch strategisch.
Und es wäre nicht Donald Trump, wenn er nicht noch mit etwas anderem für Aufregung sorgt. Der US-Präsident hat mal wieder Anspruch auf Grönland erhoben.
Ja, Donald Trump hat gestern und auch heute hier mehrmals gesagt, dass die USA Grönland kontrollieren sollten. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat dem heute Vormittag entgegnet, dass ihr Land bereit sei, Grönland zu verteidigen. Aber offen gesagt ist mein Eindruck, dass im Vergleich zur Situation im Jänner, wo man wirklich begonnen hat, für denkmöglich zu erachten, dass die USA Grönland militärisch einnehmen, im Vergleich dazu werden Donald Trumps Drohungen aktuell einfach nicht mehr so besonders ernst genommen, wohl auch, weil er diese Drohkulisse im Jänner schon einmal aufgebaut und dann wieder zurückgezogen hat.
Heute geht es ja vor allem um die Lastenteilung in der NATO zwischen den USA und den übrigen Verbündeten. Was ist denn da zu erwarten?
Ja, US-Präsident Trump hat den Europäern hier gestern mit dem Abzug aller rund 80.000 US-Soldaten aus Europa gedroht. Man muss dazu sagen, die Diskussion darüber, ob die Europäer in der NATO mehr tun sollen, ist so alt wie die NATO selbst. Der damalige Oberbefehlshaber und spätere US-Präsident Dwight Eisenhower hat schon 1951 gesagt, wenn in 10 Jahren nicht alle US-Soldaten aus Europa abgezogen sind, sei die NATO gescheitert. Die europäischen NATO-Verbündeten haben sich offenbar mittlerweile schon damit abgefunden, dass sie mittlerweile eine größere Rolle bei der Verteidigung Europas einnehmen sollen. Aber die Frage ist, wie dieser relative militärische Rückzug der USA aus Europa aussehen wird. Nämlich wird der ein geordneter Rückzug, ein relativer sein oder einer, wo die Amerikaner die Europäer vor den Kopf stoßen, ob es ein Rückzug im Guten oder im Schlechten wird, da sollten wir heute im Laufe des Tages etwas mehr Klarheit bekommen.
Johannes Perterer berichtet uns live vom NATO-Gipfel in Ankara, wo im Hintergrund hörbar auch gearbeitet wird. Dankeschön.
Danke Ihnen, schönen Tag.
Zurück nach Österreich, da fordert die Arbeiterkammer mehr Rechte für Teilzeitbeschäftigte. Immerhin 1,4 Millionen Menschen arbeiten in Österreich in Teilzeit, der Großteil davon Frauen. Sie sollen laut Arbeiterkammer höhere Zuschläge für Mehr- und Überstunden bekommen. Eine entsprechende Petition hat die Arbeiterkammer heute an die Bundesregierung übergeben und vor dem Bundeskanzleramt präsentiert. Michael Fröschel war dabei.
Trotz leichten Regens eine Pressekonferenz im Freien am Ballhausplatz vor dem Kanzleramt. Vor dieser Kulisse präsentiert AK-Präsidentin Renate Anderl, flankiert von einigen Dutzend Gewerkschafts- und Arbeiterkammerfunktionären, ihre Petition für faire Teilzeit, wie sie sagt. Denn derzeit habe ein Teilzeitjob finanzielle Nachteile.
Für Mehrstunden bekommen Teilzeitbeschäftigte weniger Zuschläge, als das bei Überstunden für Vollzeit ist. Nämlich nur 25% gegenüber Vollzeit bei der Überstunde mit 50%. Oft, das ist auch das, was uns massiv ärgert, oft bekommen sie aber keinen Cent mehr, auch wenn die Beschäftigte statt ihren 32 Stunden 42 das ein oder andere Mal leistet, sondern dann gibt es 1:1 einen Zeitausgleich.
Daher fordert die AK eine bessere finanzielle Abgeltung von Teilzeitkräften.
Nämlich den Zuschlag zahlen ab der ersten Stunde. Gleiche Zuschläge wie bei Überstunden. Das heißt, statt den 25% derzeit 50. Recht auf eine Stundenaufstockung bei regelmäßiger Mehrarbeit.
Denn viele würden gern mehr arbeiten, bekommen aber etwa im Handel keinen Vollzeitjob, beklagt die AK. Teilzeit sei nicht immer freiwillig und schon gar keine Frage des Lifestyles, sondern eine Folge von Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit, aber nur jeder achte Mann. 36.200 Menschen haben die Petition der Arbeiterkammer unterschrieben, die Anderl heute an die Bundesregierung übergeben hat.
Und wir haben die Petition und unsere Forderungen dazu stellvertretend für die Regierungsspitze den Herrn Vizekanzler Andreas Babler und der Sozialministerin Corinna Schumann übergeben.
Die SPÖ unterstützt ja Forderungen wie das Recht auf Aufstockung der Arbeitszeit, während Wirtschaftsvertreter das ablehnen und ÖVP und NEOS vor Mehrkosten für Unternehmen warnen.
Nun zu einer anderen Forderung an die Bundesregierung. Es geht um pflegende Angehörige von schwer oder chronisch kranken Kindern. Für sie gibt es zwar Entlastungsangebote, aber wie so oft sind sie nicht in jedem Bundesland gleich. Außerdem sind sie oft auf Spenden angewiesen und reichen laut Fachleuten und Betroffenen bei weitem nicht aus. Der Berufsverband Kinderkrankenpflege fordert deshalb einen flächendeckenden Ausbau der Entlastungspflege, wie Annabella Mini berichtet.
Entlastung ist für viele Familien keine Frage von Freizeit, sondern eine Voraussetzung dafür, den Alltag überhaupt bewältigen zu können. Katrin Hofbauer weiß das aus eigener Erfahrung. Ihr bald 7-jähriger Sohn hat einen schweren Herzfehler. Er wird beatmet und braucht rund um die Uhr Pflege.
Es sieht zum Beispiel so aus, dass wir in der Früh an einem gesunden Tag von ihm an die 2 Stunden Pflegeroutine haben. Aufstehen, frisch machen, Bett und Windeln wechseln, dann das Tracheostoma pflegen, dann inhalieren, damit er Luft bekommt. Er muss frühstücken, weil er verschiedenste Medikamente einnehmen muss, dann die Wäsche, dann muss ich ihn nochmal frisch machen.
Der Vater ihres Sohnes konnte mit der Situation nicht umgehen und hat die Familie verlassen. Arbeiten gehen könne sie nicht, denn dazu komme sie nicht. Unterstützung erhält die alleinerziehende Mutter vor Jahren von der mobilen Kinderkrankenpflege Moki, nachdem ihr Sohn aufgrund seines Zustandes Monate im Krankenhaus verbringen musste.
Moki war dann ein Jahr lang eine Krankenschwester immer wieder bei uns eingeteilt und hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe ihr überhaupt kein Vorwissen zur Pflege gehabt. Ich bin einfach Mutter geworden und habe das plötzlich gebraucht.
Das Angebot habe ihr sehr geholfen, sagt sie. Eine Haushaltshilfe kann Hofbauer nicht einstellen. Dafür sei ihr Sohn zu krank.
Mein Sohn kann eben 2-mal im Monat ins Tageshospiz, das sind 2 Tage. Deshalb, ich bin sehr dankbar für das Angebot, das es derzeit gibt. Und ich wäre wirklich froh, wenn es ausgebaut werden würde. Und ich habe mit vielen anderen betroffenen Eltern gesprochen. Es geht allen so.
Zwar gibt es die mobile Kinderkrankenpflege in jedem Bundesland, 2 Tageshospize in Wien oder das Kinderpflegedomizil Fridolina für Kurz- und Langzeitpflege. Doch es fehlt an einheitlichen Standards. Und vieles ist zum Teil nur spendenfinanziert, sagt Sonja Himmelsbach, Leiterin des Pflegeteams im MOMO Kinderpalliativzentrum.
Es gibt teilstationäre Angebote in Österreich, es gibt Kurzzeit- und Langzeitpflege, die sind aber nicht systematisch erfasst. Das heißt, wir können nicht sagen, wie viele Tagesangebote es gibt und wie hoch der Bedarf überhaupt ist. Sie gehören nicht zu den definierten Versorgungsstrukturen.
Hinzu kommt, welche Unterstützung Familien erhalten, hängt oft davon ab, wo sie wohnen. Finanzierung, Stundenkontingente oder auch Selbstbehalte unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, sagt Eva Moser-Mischling, Präsidentin des Berufsverbands der Kinderkrankenpflege.
Wir brauchen einen niederschwelligen Zugang. Wir brauchen Erholungsangebote auch für die Pflegenden. Wir brauchen eine ausreichende, langfristig gesicherte und bundesweite einheitliche Finanzierung.
Außerdem müssten bestehende Angebote besser miteinander vernetzt sein, um betroffene Familien auch tatsächlich und langfristig zu entlasten.
Kurz nach 12:30, was erwartet Sie noch in diesem Mittagsjournal? Ein Netzausfall hat einen ganzen Kontinent, Australien nämlich, heute früh großflächig so gut wie lahmgelegt. Der Alpenverein beklagt, dass Berghütten vielerorts ein Bettwanzenproblem haben und Geld für diverse Renovierungen vorne und hinten fehlt. Wir sprechen mit dem Alpenvereinspräsidenten Wolfgang Schnabel und unsere Kulturredaktion stellt den Film Good Boy vor. Die Deutsche Bahn ist bekanntlich mit beträchtlichen Verspätungen unterwegs und das noch für lange Zeit. Die Sanierung des Schienennetzes wird ein ganzes Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Um das Leid der Reisenden zu lindern, ist heute ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Kundeninformation vorgestellt worden. Neue Anzeigetafeln, eine neue App und eine von künstlicher Intelligenz gesteuerte Datenbank sollen präziser und rascher Auskunft über Störungen, Verspätungen und Anschlussmöglichkeiten geben. Aus Berlin berichtet Andreas Pfeiffer.
Für Ihre Geduld möchte ich mich ausdrücklich bedanken.
Das ist eine Durchsage, die Bahnchefin Evelyn Palla noch öfter bemühen wird. Denn Geduld wird auf Deutschlands Schienen, die derzeit über 28.000 Baustellen führen, dringend benötigt und sehr häufig auch strapaziert. Zuletzt am 23. Juni, als ein fehlerhaftes Software-Update des Funknetzes zu einem 2-stündigen Totalstillstand der Bahn führte. Viele Reisende klagen darüber, dass sie über Zugausfälle, Verspätungen und andere Störungen zu wenig, zu spät oder gar nicht informiert werden. Unter ihnen Detlef Neuss vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Die größte Krise ist
ist in einem solchen Fall eigentlich, dass die Fahrgäste keine Informationen bekommen. Sie bekommen sie nicht über die App, sie bekommen sie nicht auf dem Bahnsteig und auch nicht von Durchsagen. Das liegt teilweise daran, dass die Leute in den Bahnhöfen selber nicht Bescheid wissen. Das ist eigentlich überhaupt kein Krisenmanagement. Da wird eine Krise nicht gemanagt, die wird ausgesessen.
Evelyn Paller versucht dies heute nach Kräften zu widerlegen mit ihrem Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation. 50 Millionen Euro nimmt sie in die Hand für 7000 neue Anzeigetafeln, die mehr über Wagenreihung, Folgezüge und Serviceeinrichtungen preisgeben sollen. Für die Entwicklung einer neuen Bahn-App, die Fahrpläne und ihre Unwägbarkeiten schneller aktualisiert und einfacher lesbar macht. Und vor allem für Kiana, eine KI-basierte Assistentin, die die Bahnkundschaft durch das Labyrinth einer Zugreise von A über B nach C geleiten soll. Evelyn Paller.
Das sind keine großen Schlagzeilen. Aber genau diese Dinge machen für unsere Kundinnen und Kunden am Ende doch den Unterschied. Und gerade weil die Erneuerung der Infrastruktur Jahre dauern wird, zählt jeder einzelne Moment, in dem wir die Reise besser machen. Und genau deshalb investieren wir in diesem Jahr zusätzlich über 140 Millionen Euro in 3 Sofortprogramme. Für mehr Sauberkeit und Sicherheit an unseren Bahnhöfen, für mehr Komfort im Fernverkehr und für eine deutlich bessere Kundeninformation.
An der Pünktlichkeitsmisere, derzeit erreichen 38,7% der Fernzüge ihr Ziel zu spät, werden diese Sofortmaßnahmen nichts ändern. Und Sofortmaßnahme ist ohnehin eine leicht verwegene Bezeichnung. Die neuen Tafeln, Apps und Infoangebote werden laut Fahrplan Ende dieses Jahres in Betrieb genommen. Wie gut daher, dass Evelyn Paller vorauseilend auf ihre Durchsage zurückgreifen kann.
Für Ihre Geduld möchte ich mich ausdrücklich bedanken.
Weiter jetzt nach Australien. Ein Netzausfall hat das Land und damit den Kontinent heute früh Ortszeit zum Großteil lahmgelegt. Vieles war nicht möglich, das weit über Telefonieren und Online-Bezahlen hinausgeht. So sind etwa auch Zug- und Flugverbindungen ausgefallen. Eine Cyberattacke wird von offizieller Seite ausgeschlossen. Die Bevölkerung in Australien ist aber trotzdem verunsichert, denn einen ähnlichen Fall hat es erst im Herbst gegeben mit einem anderen Mobilfunkanbieter. Teresa Kulowitsch berichtet.
Es sind ratlose Gesichter, in die man auf den überfüllten Bahnsteigen und Gates heute früh in großen Teilen Australiens blickt. Denn die Züge stehen still und die Flugzeuge bleiben am Boden. Wieso ist im ersten Moment nicht klar und auch nicht so leicht herauszufinden, denn auch die Handys funktionieren nur bedingt. Grund dafür ist der Ausfall des größten Mobilfunknetzes im Land, jener von Telstra. Und der zeigt, wie sehr wir als Gesellschaft mittlerweile von unseren Handys und deren Funktionen im Alltag abhängig sind. Den Tag irgendwie zu planen sei ziemlich schwer. Er könne weder nachschauen, welche Verbindungen es heute noch gibt, und er erreiche auch niemanden. Das sagt ein Mann, der eigentlich schon im Flugzeug sitzen sollte.
It's flicking backwards and forwards.
Ihr Handy versuche ständig Verbindung zum Netz aufzubauen, aber es gehe nicht. Das verbraucht ziemlich viel Akku. Das berichtet diese Frau am Flughafen. Auch hunderte Personen der Bergbauindustrie sitzen fest. Sie werden mit sogenannten Fly-in-Fly-out-Flügen in der Früh zu abgelegenen Minen gebracht und am Abend wieder nach Hause. Und auch etliche Zahlungsdienste waren out of service, wie etwa dieser Taxifahrer berichtet. Seitdem er um kurz nach 4 Uhr das Haus verlassen habe, ist nichts mehr gegangen. Es war nicht möglich, dass Fahrgäste ohne Bargeld bezahlen. Sie sind dann zu einem Bankomaten gefahren, aber auch von denen hätten einige nicht funktioniert, beklagt er. Der Grund für diesen Ausfall dürfte bei Telstra selbst liegen. Es seien Fehler im System bei der Zeitsynchronisierung aufgetreten. Sehr vereinfacht erklärt, wenn Frequenzen ohne bestimmten Takt aufeinandertreffen, überschneiden und stören sie sich gegenseitig. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es keinen Anhaltspunkt einer Cyberattacke. Das sagt der Finanzchef von Telstra, Michael Eckland.
At this stage we have nothing to indicate malicious activity.
Man sei außerdem mit der Regierung und Aufsichtsbehörden in Kontakt, um die noch laufenden Untersuchungen bestmöglich zu unterstützen. Das Wichtigste für die Menschen, er gehe derzeit davon aus, dass 90% der Anruf- und Datendienste wieder funktionieren. Infrastrukturministerin Annika Wells bestätigt das. Dennoch sei die Verunsicherung in der Bevölkerung verständlich. Denn es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Erst im Herbst hat es einen großen Netzausfall beim zweiten großen Anbieter Optus gegeben. Damals war etwa auch der Notruf für 13 Stunden nicht erreichbar, was wegen nicht möglicher Versorgung zu 4 Todesfällen geführt hat. Zumindest das dürfte diesmal aber anders sein.
In China mischt gerade ein Studienabbrecher die Wissenschaftsszene ordentlich auf. Kollege Geng, wie er sich nennt, hat in seinem Videoblog mehreren hochrangigen Wissenschaftlern nachgewiesen, dass sie Daten für ihre Publikationen gefälscht hatten. Der Fall hat in China weite Kreise gezogen und zeigt auch, wie hoher Leistungsdruck auf junge Forscherinnen und Forscher die Qualität der Forschung gefährden kann. Alexandra Siebenhofer berichtet.
Gang Tongxue, Kollege Gang, wie er sich in seinen Videos nennt, zählt ja eigentlich selbst zur akademischen Elite Chinas. Aber vergangenes Jahr hat Gang Hongwei, wie der Blogger mit bürgerlichem Namen heißt, sein Doktoratsstudium desillusioniert abgebrochen. Und dann hat er begonnen, auf Bilibili, dem chinesischen YouTube, und Douyin, wie TikTok in China heißt, alle möglichen Videos zu veröffentlichen, die akademischen Betrug in der chinesischen Wissenschaftswelt aufdeckten. TikTok. Sagt Jia Yuxuan vom Pekinger Think Tank Center for China and Globalization. Sie hat in ihrem Newsletter über den Fall berichtet. Gangs Vorgehensweise ist denkbar einfach. Mit Hilfe öffentlich verfügbarer Daten überprüfen er und sein Team, was Chinas akademische Elite in hochrangigen Journals veröffentlicht. In diesem Video etwa zeigt Gang, dass Fotos von Laborratten per Copy-Paste plump kopiert wurden. Und auch in den veröffentlichten Zahlen findet er, ganz eindeutige und offensichtliche Fälle von akademischem Betrug. Und viele fragen sich jetzt überrascht, wieso die Universitäten diese Fälle nicht schon früher aufgedeckt haben. Sagt Jia Yuxuan. Anfang April hat Kollege Gang mit den Veröffentlichungen begonnen. Seither mussten bereits Dekane an 3 großen Universitäten zurücktreten. Seither haben selbst führende chinesische Medien über den Blogger berichtet. Ein Zeichen, dass man den Ernst der Lage durchaus erkennt. Alleine im vergangenen Jahr wurden in China 170.000 Studierende zum Doktoratsstudium zugelassen, mehr als in den USA, der EU und Japan zusammen. Sie müssen schnell so viele hochrangige Artikel publizieren wie möglich, wenn sie weiter in der Forschung bleiben möchten. Dieses Up-or-Out-System orientiert sich an den USA und Europa. In der Praxis haben jedoch viele den Eindruck, dass es zu streng umgesetzt wird und dadurch ein ungewöhnlich hoher Druck gerade für junge Forschende entsteht. Wer aber die Publikationsquoten schafft, erhält ungewöhnlich hochdotierte Fördertöpfe und Forschungsteams. Das alles schafft Anreize, sich nicht an die Regeln zu halten. So meinte jüngst einer der bekanntesten Professoren des Landes, Rao Yi. China liege an der Spitze, was die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen betrifft, aber leider auch bei akademischem Fehlverhalten. Nun hat Kollege Gang aufgezeigt, dass akademisches Fehlverhalten bis hinauf in die höchsten akademischen Ebenen geht und wird dafür von vielen in China gefeiert. Ob sich aber auch langfristig etwas an den Rahmenbedingungen ändert, ist offen. Gang Tongxues Videos sind zwar noch online, sein TikTok-Account wurde aber bereits gedrosselt.
Erfreuliche Nachrichten kommen heute aus Brüssel für den österreichischen Lebensmittelkonzern Spar. Denn die EU-Kommission hat ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eröffnet. Der Grund: ein ungarisches Gesetz zur Inflationsbekämpfung, das den Aufschlag der Lebensmittelhändler auf einzelne Produkte begrenzt und für Spar laut eigenen Angaben einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe bedeutet. Aus Brüssel, Tim Kupal.
Noch unter Viktor Orban hat Ungarn die Regelung im März 2025 eingeführt, um die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen. Zunächst nur für grundlegende Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier, später auch für Haushaltsprodukte wie Toilettenpapier. Peter Mannertsberger von Spar.
Diese ungarische Regel bedeutet, dass bestimmte Artikel des täglichen Bedarfs
nur mit einem Aufschlag von 10% auf den Einkaufspreis verkauft werden dürfen.
Damit könne das Unternehmen weder die Kosten für Logistik und Personal noch für die ungarische Sondersteuer für ausländische Handelsunternehmen decken, so Mannertsberger weiter.
Letztes Jahr hat uns diese Maßnahme 30 Millionen Euro gekostet.
Die ungarische Sondersteuer für ausländische Handelsunternehmen hat Spar vergangenes Jahr 80 Millionen Euro und insgesamt bereits mehrere 100 Millionen Euro gekostet und ist nach einer Beschwerde der EU-Kommission bereits seit April vor dem EuGH anhängig. Jetzt legen die EU-Wettbewerbshüter auch bei der Begrenzung der Margin Caps nach und starten ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, weil diese Begrenzungsregelung hauptsächlich ausländische Unternehmen trifft und damit den EU-Wettbewerbsbestimmungen widerspricht, wie es in einem Statement der EU-Kommission heißt. EU-Kommissionssprecherin Siobhan McGarry: Wir hoffen immer, dass die Mitgliedstaaten die Verstöße gegen EU-Recht aufheben, da wir keine Anzeichen dafür auf Seiten Ungarns gesehen haben, weder von der alten noch von der neuen Regierung, haben wir beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen. Dazu Peter Mannertsberger von Spar.
Wir begrüßen, dass die Europäische Kommission heute beschlossen hat, Ungarn wegen dieser Beschränkungen beim EuGH zu klagen. Wir erwarten uns, dass Ungarn diese Beschränkung prompt aufhebt, abschafft und durch ein EuGH-Urteil in weiterer Folge Rechtssicherheit geschaffen wird.
Eine Kehrtwende unter dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Peter Madja gilt. Seine Tisza-Partei hat erst im April die Gewinnmargenbegrenzung auf unbestimmte Zeit verlängert. Auch an der Sondersteuer will Madja offenbar vorerst festhalten. Bei einem Besuch in Wien hat Madja das mit der ungarischen Budgetsituation argumentiert.
Jetzt zieht es uns in die österreichischen Berge. Um die Erhaltung der Wege und Hütten kümmern sich die alpinen Vereine, die immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind. So versucht man sich mittels seiner Informationskampagne gegen Bettwanzen zu wappnen, denn die breiten sich weltweit aus und machen auch vor den heimischen Hütten nicht Halt. Veronika Mauler berichtet.
Die Bisse von Bettwanzen sind zwar nicht gefährlich, sie hinterlassen aber juckende rote Punkte auf der Haut. Vergangenes Jahr sind beim Alpenverein Verdachtsmeldungen eingegangen. Heuer reagiert man gemeinsam mit den Alpenvereinen in Südtirol und Deutschland mit einer Aufklärungskampagne zum richtigen Umgang mit den Insekten. Bettwanzen können über die Kleidung und das Gepäck mitgeschleppt werden. Beides sollen Wanderer auf Hütten im Idealfall in verschließbaren Beuteln aufbewahren. Rucksäcke sollen nicht auf Betten oder in deren Nähe gelegt werden. Vor und nach einer Tour sollte die Kleidung kontrolliert werden, indem man sie etwa über der Badewanne ausschüttelt. Verdachtsfälle müssen sofort gemeldet werden, damit auch das Hüttenteam Bescheid weiß. Die Vorsichtsmaßnahmen sollen einen breiten Befall vermeiden, denn Bettwanzen zu bekämpfen kostet Geld und das fehlt dem Alpenverein schon jetzt. Ein Teil der 226 Hütten seien mehr als 100 Jahre alt und müssten dringend saniert werden, hieß es Mitte Juni. Dafür und für den Erhalt von 226.000 Kilometern Weg fordert der Alpenverein deutlich mehr Geld vom Bund. Konkret 95 Millionen Euro mehr für die alpine Infrastruktur in den nächsten 5 Jahren. Zwar wurden die Fördermittel für heuer und für nächstes Jahr aufgestockt, doch das reiche absolut nicht, so die Kritik. An die Gäste auf den Hütten appelliert der Alpenverein, verantwortungsvoll zu reservieren. Denn zuletzt lag die Stornoquote bei bis zu 40%. Der Grund? Viele reservieren an mehreren Orten, um sich kurzfristig je nach Wetter für eine Hütte entscheiden zu können.
Und ich bin jetzt mit dem Präsidenten des Alpenvereins Wolfgang Schnabel verbunden. Willkommen im Mittagsjournal.
Guten Tag.
Wir haben gerade mehrere Probleme gehört, mit denen der Alpenverein kämpft. Unter anderem wird mehr Geld gebraucht. Was soll genau mit diesem Geld denn passieren?
Ja, Sie haben schon kurz erwähnt, unsere Hütten sind teilweise 100 bis 150 Jahre alt und müssen dringend renoviert werden. Dringend auch deshalb, weil wir den Klimawandel ganz massiv spüren in den Alpen. Und es kommt zu vermehrten Bergrutschen, zu vermehrten Starkregen. Und all diese Ereignisse machen den Hütten massiv zu schaffen.
Geld ist aber gerade knapp, wie wir alle wissen. Kann es dieses Geld, das der Alpenverein fordert, dieses Mehrgeld denn geben? Und was passiert, wenn nicht?
Ja, wir müssen uns mal anschauen, warum sind die Hütten so wichtig? Sie sind einfach alpine Infrastruktur und Statistik Austria können wir nachlesen. 2/3 unserer Sommergäste kommen der Berge wegen. Das heißt, Wege und Schutzhütten sind hier essentiell für unseren Sommertourismus. Und es ist auch zu betonen, möchte ich wirklich, Ehrenamtliche erhalten diese touristische Infrastruktur. Also Hütten sind nicht nur ein nettes Spielzeug für uns oder ein nettes Hobby, sondern ganz wichtig für den österreichischen Tourismus.
Aber Herr Schnabel, wenn es dieses Geld nicht gibt, dass der Alpenverein hier an mehr Geld eben fordert, ist der Sommertourismus dann gefährdet in den Bergen?
Wir haben jetzt schon, und wenn wir alle alpinen Vereine anschauen, circa 3 bis 4 Hüttenschließungen pro Jahr, die wir einfach uns nicht mehr leisten können. Und fallen Hütten weg, fallen auch Wege weg. Das heißt, hier sind wir auf verschiedene Ideen angewiesen, wie wir die Hütten weiter erhalten können. Öffentliche Hand ist sicher ein wichtiger Geldgeber. Wir müssen auch andere Wege finden.
Das heißt, Finanzierung generell neu denken.
Ja, genau.
In die alpine Infrastruktur müsse investiert werden, sagen Sie. Viele Hütten sind über 100 Jahre alt und müssen eben auch dringend saniert werden. Angesichts dessen, dass auch immer mehr Menschen Urlaub in den Bergen machen im Sommer, Stichwort Klimawandel, ist der alpine Raum denn überhaupt dafür gerüstet?
Ein ganz wichtiger Punkt ist hier Besucherlenkung. Das heißt, man muss schauen, wo. Es ist immer ein Abwägen zwischen Naturschutz und auch die Leute, die Menschen hinaus in die Berge zu bringen, in die Natur. Und das geht nicht wild, sondern man muss ja wirklich überlegen, wo ist es möglich. Und ja, wir haben sehr viele. Und gerade seit Corona merken wir einen massiven Zustieg an Menschen, die wieder hinaus wollen, die in die Berge gehen.
Und Herr Schnabel, Sie haben den Naturschutz schon angesprochen. Sie halten die Energiewende für notwendig, aber eben nicht auf Kosten der Natur. Damit meinen Sie beschleunigte Verfahren, gelockerte Schutzbestimmungen bei Bauprojekten. So dauert das aber dann länger und wir wissen, die Zeit drängt bei dem Thema. Wie kann das also zusammengehen, Energiewende und Naturschutz?
Man muss einfach auch bestehende Anlagen anschauen, ob die verbessert werden können. Und hier gibt es viele Beispiele. Und einfach nur alles zu sagen, Klimaschutz ist das Wichtigste und wir schauen nicht links und rechts, ist einfach langfristig keine Lösung. Wir müssen eine, ich nenne es Interessensabwägung machen zwischen Naturerhalt und Industrialisierung der Berge, um Energie zu gewinnen.
Jetzt kommen wir noch zu einem Kleinsttierproblem, den Bettwanzen. Der Alpenverein hat ja gerade eine Infokampagne dagegen gestartet. Das Problem gibt es immer wieder. Warum? Woher kommen diese Bettwanzen? Ist das ein Hygieneproblem auf den Hütten?
Nein, es ist eben kein Hygieneproblem. Bettwanzen gibt es schon seit Urzeiten. Wir wollen einfach aufmerksam machen und ein bisschen enttabuisieren dieses Thema. Es gibt es nicht nur in den Bergen, es gibt es in Herbergen, in Hotels, es gibt es auf der ganzen Welt. Und wir wollen durch Information einerseits die Früherkennung steigern, damit man schneller was dagegen tun kann. Andererseits einfach auch die Gäste mit praktischen Beispielen informieren, wie sie sich selber und damit auch alle anderen schützen können. Wir haben dazu auch einen ganz neuen Flyer, eine ganz neue Broschüre herausgebracht und auch einen Podcast.
Wolfgang Schnabel war das, Präsident des Alpenvereins. Danke für Ihre Zeit.
Gerne.
Und zum Schluss gehen wir noch ins Kino. Good Boy, dieser Ausdruck wird im angloamerikanischen Raum oft für ein Lob verwendet, etwa bei kleinen Kindern, aber auch Hunden. Der Protagonist im gleichnamigen Film ist vor allem ein Bad Boy, der zu einem besseren Menschen bekehrt werden soll. Die Versuchsanordnung für diesen psychologischen Mystery-Thriller ist durchaus unkonventionell. Arnold Schnetzinger.
Der Begriff toxische Männlichkeit greift bei Tommy viel zu kurz. Der 19-jährige Brite ist Spezialist für Rücksichtslosigkeit. Kotzen und Urinieren, wo er gerade steht, hemmungslos Kokain und Alkohol, Mobbing und Gewalt gegen Schwächere sowieso und TikTok als Bühne für seine Schandtaten. Doch nach einem Komarausch wacht Tommy mit einer Halsfessel in einem Keller auf.
Du solltest etwas essen, Tommy. Das war nicht sehr nett.
Tommy wurde entführt. Sein Entführer, der nach außen hin biedere Chris mit altmodischer Brille, Toupet und Polunder, will den jungen Mann in einem abgelegenen englischen Landhaus einer Resozialisierung unterziehen.
Es hat mir in der Seele wehgetan, dich zu bestrafen. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Dein Verhalten uns gegenüber ist gänzlich inakzeptabel. Wir behandeln einander mit Respekt.
Gewalt der einen Art wird mit Gewalt der anderen beantwortet. Aus dieser Konstellation macht der polnische Regisseur Jan Komasa ein grimmiges Szenario, in dem sich Moral und Unmoral einen permanenten Schlagabtausch liefern. Ein Erziehungsprogramm mit klassischer Musik, Höflichkeitslektionen und gutem Ton, aber eben auch mit zwanghafter Missionierung. Kann das wirklich funktionieren? Minus mal Minus könnte durchaus Plus ergeben, kommentiert Regisseur Komasa diese Versuchsanordnung.
Maybe minus plus minus equals plus. Maybe there is something positive in it.
Die Konfrontation zwischen Chris und Tommy wird begleitet von Chris' Familie, allesamt entrückte Figuren. Die blasse Ehefrau Catherine in weiten Kleidern und mit depressiver Aura, aber zugleich mit diabolischem Gestus. Der 10-jährige Jonathan, der mit Vaterliebe unterdrückt und erpresst wird. Der abwesende, aber in Gedanken ständig anwesende Sohn Charlie. Ein Trauerfall als geheimnisvolle Zugabe. Regisseur Jan Komasa treibt die Figurenentwicklung so weit, dass er selbst für keine Seite Partei ergreifen kann.
I was trying to elevate characters to the point in which I'm really conflicted about judging them.
Ich habe mich nicht so verhalten, wie ich es hätte tun sollen. Und deswegen möchte ich sagen, dass es mir leid tut.
Wirkt die fragwürdige Anti-Aggressionstherapie im Keller tatsächlich, also der Freiheitsentzug garniert mit Naturgeräuschen und didaktischen Videos? Oder gibt Tommy seine Besserung nur vor, um sich Fluchtmöglichkeiten zu erheucheln?
Vertrauen ist nicht schwarz oder weiß. Vertrauen ist ein Prozess.
Der Film Good Boy, wir wollen nur dein Bestes, übt sich in düsterer Kunst der Uneindeutigkeit und verweigert Gewissheiten. Ein Film wie ein Schwebebalken für Figuren, genauso wie für das Kinopublikum. Wer sich hier allzu trittsicher fühlt, kann schon bald vor einem Absturz stehen.
Weiter jetzt ins Nachrichtenstudio zu Eva Liebentritt.
Der Rechnungshofbericht zur Wirtschaftskammer hat scharfe Kritik ausgelöst. Die FPÖ spricht von einem Schlag ins Gesicht für die beitragszahlenden Firmen. Die grüne Wirtschaft sieht ein verheerendes Zeugnis und die liberale Kammerfraktion UNOS kritisiert Raubrittertum auf dem Rücken der Unternehmen. Geprüft hat der Rechnungshof die Bundeswirtschaftskammer sowie 4 Landeskammern. In den Berichten bemängelt der Rechnungshof unter anderem mangelnde Transparenz, Mehrfachgleisigkeit und selbst festgelegte Bezüge von Spitzenfunktionärinnen und Funktionären. Zwischen den USA und dem Iran stehen die Zeichen wieder auf Eskalation. Nach 9 gegenseitigen Angriffen hat US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe und das Rahmenabkommen für beendet erklärt. Er spricht von Zeitverschwendung, dennoch habe er aber nichts gegen neue Verhandlungen, sagte Trump beim NATO-Gipfel in Ankara. Dort hat sich Trump außerdem erneut kritisch über die NATO geäußert. Er sei sehr verärgert über das Bündnis, sagte Trump heute in Ankara. Er warf den europäischen Verbündeten mangelnde Unterstützung im Krieg mit dem Iran vor. Außerdem sei er nicht glücklich mit der NATO wegen dem, was sie mit Grönland gemacht habe. Der Gipfel wird also von neuen Spannungen überschattet. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf den russischen Ölsektor fortgesetzt. In 2 Raffinerien tief im russischen Hinterland sind Brände ausgebrochen. Zudem hat das ukrainische Militär 9 Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Asowschen Meer mit Drohnen angegriffen. Insgesamt soll die Ukraine innerhalb von 3 Tagen 19 Schiffe attackiert haben. Die Bundesregierung will die Familienbeihilfe für Menschen in der Grundversorgung streichen. Betroffen sind unter anderem Vertriebene aus der Ukraine und subsidiär Schutzberechtigte. Künftig soll jemand nur mehr Familienbeihilfe erhalten, wer nicht in der Grundversorgung ist. Die neue Regelung ist vom Ministerrat bereits ans Parlament weitergeleitet worden, obwohl die Begutachtung noch läuft. Österreichs Flüsse gehen mit unterdurchschnittlich niedrigen Pegelständen in den Hochsommer. Laut der Umweltschutzorganisation WWF lagen die Abflüsse im Juni an rund 85% der Messstellen unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders betroffen sind Niederösterreich, das Burgenland und Oberösterreich.
Dankeschön, und am Ende des Mittagsjournals machen wir wie gewohnt den ausführlichen Blick aufs Wetter. Jörg Stieber, die Trockenheit ist und bleibt ein Thema. Heute regnet es aber ein bisschen. Wo kann man denn am heute Nachmittag noch mit Regen rechnen?
Vor allem vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel und in den Norden der Obersteiermark, da kommen stellenweise noch einige Liter auf den Quadratmeter zusammen. Entlang und nördlich der Donau sowie im Burgenland und in der südlichen Steiermark gingen die unergiebigen Schauer dagegen schon wieder weitgehend ab. Und besonders im Osten und Süden kommt am Nachmittag zeitweise die Sonne hervor. Häufig weht lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest. Die Temperaturen sind breit gestreut, in manchen Alpentälern erreichen sie nicht mehr als 18, 19 Grad, meist werden es bei 21 bis 28, in Kärnten bis zu 31 Grad. Und die heutigen Schauer sind für die meisten Regionen für längere Zeit auch schon die letzte Chance auf etwas Regen. Morgen kann es am ehesten von Kufstein bis Mariazell stellenweise noch ein bisschen regnen, größtenteils wird es aber recht sonnig und schon etwas wärmer, mit 22 bis 28 im Westen und Süden bis zu 31 Grad.
Deutet sich da bereits die nächste Hitzewelle an?
Genau, in manchen Orten Kärntens ist die erste Hitzewelle noch gar nicht richtig beendet und schon beginnt die nächste. In Ferlach etwa hat es seit knapp 3 Wochen durchschnittlich jeden Tag 33 Grad. Und meist sonnig und heiß wird es ab Freitag, spätestens Samstag in ganz Österreich. Allerdings fällt diese Hitzewelle, zumindest vorerst, bei weitem nicht so intensiv aus wie die letzte.
Danke, Jörg Stieber. Und damit sind wir am Ende des heutigen Mittagsjournals angekommen. Ihr Team, Bernhard Ortmeier Technik, Stefanie Leodolter Regie und Martina Pietschile im Studio sagt Danke fürs Zuhören. Es ist und folgt Punkt 1.